Der Salzburger Popcast. Pop- und Rockgeschichten aus Salzburg und dem Rest der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Salzburger Popcasts. Es begrüßen Sie auch heute wieder meine Wenigkeit Robert Dinnerhofer und die geschätzten Kollegen aus der Kulturredaktion. Heute möchte ich beginnen mit Clemens Panagel.
Vielen Dank und hallo.
Hallo Clemens. Bernhard Flier.
Hallo, hallo.
Und Florian Oberhummer.
Grüß Henk.
Ja, man hört's beim Flo seiner Begrüßung. Grissing hat er gesagt, wir wollen uns heute ein bisschen ins Land ausbegeben, einen Streifzug machen durch die Salzburger Bezirke und Gaue und schauen, was ist denn da eigentlich mit der Popkultur so los gewesen, beziehungsweise Kulturarbeit im Allgemeinen ein bisschen betrachten. Nachdem wir natürlich auch die Stadt schon immer wieder thematisiert haben und da ein bisschen einen Überhang feststellen kann, ziehe ich mir heute mal aufs Land aussehen. Jetzt könnte man natürlich beginnen mit meiner alten Heimat, dem Oberpinzgau, dem wilden Westen, am weitesten entfernt von der Stadt. Der Lungau ist natürlich auch weit entfernt. Das machen wir aber nicht, sonst halte ich jetzt einen 10-Minuten-Monolog und habe dann nichts mehr zum Sagen. Deshalb würde ich sagen, wir beginnen unseren Streifzug weiter im Norden, zum Beispiel im Dennengau. Bernhard Flier, blicke dich an.
Da bin ich jetzt offensichtlich deshalb zuständig, weil ich ja als Oberösterreicher irgendwann mal in dieses Land kam und dann lange in Hallein gewohnt habe. Und das war in den 90ern und das ist ja super, dass man dann über die 90er in Hallein reden kann, weil wenn man schon über die Kulturszene dort spricht, ist ganz ein wichtiger Aspekt des Halleiner Kulturforum mit Friedel Bahner, wer sich noch an ihn erinnern kann. Er ist leider vor einigen Jahren schon gestorben, die in der Zeit als Hallein am Ende seiner Industriezeit war, mit Saline aus, beschlossen haben, wir machen da ein bisschen eine Kulturstadt daraus. Und eines der großen popkulturellen Ereignisse, die das schon gefunden haben, war, wer sich noch daran erinnern kann, wer alt genug ist, das Hallener Folkfestival. Ein Riesenereignis eigentlich jedes Jahr, über einige Jahre, von den späten 80er bis, ich glaube, 94, 95 hat es das gegeben. Damals tatsächlich das größte Folkfestival so in Mitteleuropa. Lauter Superstars. Ich habe gestern noch mit Kollegen gesprochen, die dort waren. Es war immer sehr amüsante Ding. Und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass in Hallein so eine unglaubliche ein bisschen Zuneigung zu dieser Art von Musik entstanden ist. Weil ich kann mich erinnern, als Redakteur der Tennengau noch in dort zumindest, ich war wahnsinnig viel Folkkonzerten. Es hat auch unter dem Jahr viel Folkkonzerte gegeben. Auch Jazz, Clemens war wirklich in der Zeit ja viel. Aber die waren super aktiv. Das ist so, was mir als erstes einfällt, so als ganz zentrales, weil dort waren ja tausende Leute, ich glaube, da waren 5000 Zuschauer pro Jahr und das war in Gamp auf einer Wiese und das führt mich dann nur zu einem früheren Ereignis, wenn wir schon von popmusikalischen Ereignissen zum Beispiel reden. Bevor ich noch nach Hallein kam zu arbeiten, bin ich mit meiner dazumaligen Studienkollegin Petra, glaube ich, die Kassen, nach Hallein gereist, um Herbert Grönemeyer zu sehen. Ich weiß nicht, ob Sie an das wer erinnern kann. Herbert Grönemeyer hat auf dieser Wiese im hintersten Winkel von Hallein gespielt. Vorgruppe waren die Jeremy Days, wegen denen ich eigentlich viel mehr angereist bin. Und es hat, und damit höre ich dann schon wieder ein bisschen auf mit Folkfestival, wie beim Folkfestival, aus Kübeln geschüttet. Es war immer, ich habe gestern mit Martin Arbeiter, einem Kollegen aus der Lokalredaktion gesprochen, der hat gesagt, was der Hallein Folkfestival, kannst du erinnern? Und sein erster Satz war, es hat immer geregnet. Mhm. Das ist so ein Phänomen, das vielleicht auch der Clemens, der ja sehr oft im Jazzfestival in Saarfelden war, irgendwie über das Jazzfestival in Saarfelden auch sagen kann. Das ist mal so das Erste, was man einfach, man kann natürlich auch über Bands noch reden, aber sonst redet ihr zu lang vielleicht. Fällt beim anderen oder will wer was wissen.
Wir können auch durchaus zwischen den Bezirken auch wieder ein bisschen hin und her springen.
Ist auch nicht so schlecht.
Bernhard Grönemeyer ist im Zuge des Folkfestivals
aufgetreten. Nein, das war ein eigenständiges Konzert.
Ja. Ich kann nur dort wurde es stattgefunden.
Genau, es war nur am Platz. Und ich kann mich erinnern, wir sind dann nach Hallein gereist und ich habe gedacht, wo komme ich da jetzt hin? Und ich glaube, 2 Jahre später habe ich dort dann zum Arbeiten begonnen. Und das war halt eine wahnsinnig gute Zeit. Innergebirg habe ich wirklich weniger beobachtet. Das sind wirklich der Robi und der Flo ja die super Beobachter. Aber Hallein war in der Zeit einfach wirklich ein pulsierendes Kulturstädtchen. Teilweise, was Musik betroffen hat, besser als Salzburg. Wirklich, also es ist Stadt Salzburg.
Mhm. Man kann natürlich auch von der Vergangenheit in die Gegenwart springen. Es steht ja jetzt auch wieder ein Festival vor der Tür. Ja. Ten Volt oder 10 Volt. Ich weiß gar nicht, ob man das international oder regional ausspricht.
Wir sagen natürlich 10 Volt. 10 Volt.
Das mit seiner ersten Ausgabe eigentlich schon ein sehr vielversprechendes Konzept vorgestellt hat und jetzt heuer wieder eigentlich Hallein so ein bisschen zum Hotspot für spannende Popmusik macht im Mai.
10 Volt heißt das, glaube ich.
10 Volt. Ja, nein, das ist ja tatsächlich so, dass das Festival ja so fast die österreichischen Kräfte bündelt in Hallein. Da spielt alles, was so Rang und Namen hat momentan in der österreichischen Indie-Szene und organisiert von zwei Salzburgern, muss man also sagen, den Vatercheck-Geschwistern, die ja in der Szene gut sind, aber über die darf man nicht so viel reden, weil sie sind ja aus der Stadt Salzburg und wir müssen ja über das Land reden.
Das stimmt.
Und wenn ich jetzt schon von Hallein rede und die anderen dann Innergebirg, wahrscheinlich auch die Bands aus Lumen, dann muss ich eine Band aus dieser Zeit erwähnen. David Jones ist locker, eine Band aus Kuchl. Ich hab leider nicht mehr Erinnerung, wie ich sagen würde, eine der besten so Alternative-Indie-Bands, die es in dem Land eigentlich gegeben hat. Die waren auch ziemlich gut unterwegs mit einer tollen Sängerin, aber dann natürlich dieses Schicksal, das wahrscheinlich den Innergebirgern nur viel mehr ereilt, die müssen dann irgendwann mal weg, also die nur über die Berge heraus und durch die Tunneln durch und dann löst sich das irgendwann mehr auf, weil natürlich die Infrastruktur, um von da aus das zu machen, nicht so groß ist. Also.
Aber apropos heraus, ich denke mal, das ist ja auch immer eine Frage der Perspektive sozusagen, wo der Hotspot ist und wo die Peripherie. Ich weiß, unser geschätzter Kollege Heinz Bayer hat mich immer geschimpft, wann wir telefoniert haben beim Jazzfestival Saalfelden und ich sage, ich fahre jetzt dann aus, weil er natürlich zu Recht immer gesagt hat, das heißt, ich fahre rein nach Saalfelden.
Da kommt es immer auf den Blick
richtig
drauf, an den Standpunkt.
Richtig, ja. Vom Bonga fährt man wahrscheinlich weil man über den Dörntner Sattel
drüber muss. Man fährt aus nach Saalfelden.
Aber Saalfelden.
Ja, ja, es ist die gleiche.
Aber da wird mich einfach interessieren, nachdem wir ja zwei quasi Kollegen hier sitzen haben, die auch Teil der jeweiligen Szenen waren oder auch noch sind. Wie habt ihr das empfunden? Wie empfindet ihr dieses Verhältnis?
Also, bitte, Flo. Aus dem Bonga aus sich gesehen, ich komme ja aus Gasteinertal irgendwie und es war schon natürlich immer so ein. Als Kind der 90er Jahre, der in den 90er Jahren sozusagen mit Musik angefangen hat und da die ersten Bands gehabt hat, das war schon immer der Sehnsuchtsort Salzburg. Und also bei mir ist das natürlich eine besondere Geschichte, weil ich aus einem Tourismusgebiet komme. Ich meine, wahrscheinlich kann man sagen, du kommst aus einem Tourismusgebiet und ja. Da hast du natürlich schon ja, so eine Art Dualität gehabt, wo du sagst, du hast im Winter eigentlich ziemlich viel bei Höhe. Es ist was los, es sind bei uns in Gastein 1-2 Millionen Skigäste gewesen und du hast halt im Winter total viel Events auch damals schon gehabt in den 90er Jahren, die haben natürlich jetzt nichts mit der eigentlichen Kultur der Einheimischen zu tun gehabt haben, sondern da ist halt einfach Unterhaltung für die Touristen und für die Gäste gemacht worden. Und dann ist irgendwann im April so gewesen, es hat auch damals die Saison noch nicht so gegeben wie jetzt, wo du sagst, auch mit Yoga Frühling und Yoga Herbst und Schwimmen gehen und Wellness und allem drum und dran, da war eigentlich im April der Apfel gegessen und du hast eigentlich, da war dann eigentlich tote Hose in Gastein und die Leute, die halt sich für Kultur oder Musik interessiert haben, haben sich halt dann irgendwie selber was suchen müssen, haben Proberäume aufgestellt und dann halt mit den Bands angefangen. Und also ich glaube, da ist nicht nur uns in Gastein so gegangen, sondern auch in Salzach-Bongau, wie man so schön sagt, in Enz-Bongau, dass man sich einfach da selber was aufstellt. Also es gibt da ganz interessante Sachen. Ich fange jetzt bewusst sozusagen ein bisschen autobiografisch an, weil man kann das natürlich dann schon nachher nochmal um die großen Eckpfeiler auch der Bongauer Kulturschaffens nochmal erweitern. Aber es hat halt da so ein paar Leute geben, die halt irgendwie, keine Ahnung, so im Oberstufen-Gymnasialalter waren. Das war interessanterweise, waren das sowohl in Gastein als auch in St. Johann, waren das Gymnasiasten, die dann einfach Festivals auf die Beine gestellt haben. Da hat es das Underground Metal Meeting in Tennek gegeben, also wirklich nicht gerade eine Metropole des Rock oder der Musik oder der Kultur schlechthin, ein kleiner Ort. Und da ist im dortigen Festsaal ist da Heavy Metal gespielt worden mit Bands aus dem Bongau, zum Teil vor beachtlichen, das erste Festival soll offenbar 200-300 Besucher angelockt haben und das zweite 600 Besucher. Da würde ich sagen, da hätten auch in der Stadt einige Kulturinitiativen erfreut, wenn zu so einem 2-3-tägigen Festival oder zum Teil nur an einem Abend einfach 600 Leute kommen. Das ist schon sehr beachtlich gewesen, wie das in Zeiten, das muss man auch dazu sagen, wo noch nicht
per Insta, TikTok und sonstigen Social Media Sachen irgendwie die Leute akquiriert werden haben können, sondern da ist es eigentlich per Mundpropaganda oder der gute alte Flyer, der den halt dann irgendwie händisch noch gemacht hast, irgendwie sind dann die Leute angezogen worden und haben natürlich die Bands kennt, weil es ja alles auch eine kleine Szene in sich war.
Ich finde interessant, dass du sagst Heavy Metal und dann Tenek, weil das passt einfach super zusammen, ja, genau, weil einfach ja. Ein Industrieort und
na,
so.
Na klar, es ist das Schwermetall, also das gibt ja ein zweite Schwermetallort, irgendwie ist ja Schwarzach mehr oder weniger da in der Gegend und die haben dann das Woodrock Festival ins Leben gerufen 1994, die Eltern werden sich noch erinnern können, mit einem legendären Marlboro-Plakat, wo sozusagen statt Marlboro dann Woodrock da gestanden ist und das in diesem Marlboro-Design und da haben sie sogar offenbar extra Philip Morris angeschrieben, ob er es nicht sponsern will, aber das ist auch in den 90er Jahren, dann hat es schon fast eine Klage gegeben, ist mir gesagt worden, also das war schon damals nicht so einfach, aber kreative Initiativen, da haben auch so die Bongauer Bands der damaligen Zeit so gespielt, die Beckhill Natives, wo überhaupt verschiedene, keine Ahnung, St. Johann, Schwarzach, Gastein, dabei ein Divination, also jetzt auch Pongauer Band, aber auch Salzburger Bands wie Couloir, die damals in den 90ern sehr angesagt waren. Und die haben dann in Schwarzach eben gespielt. Das waren dann so Festivalorte, die dann einfach für 2-3 Festivalausgaben wirklich funktioniert haben. In Gastein hat es dann, das weiß ich, weil ich sozusagen dabei war als Schriftführer damals schon. Was denn sonst?
Rock'n'Roll, ne?
Rock'n'Roll, genau. Ich war der spießige Schriftführer.
Wer
aber
war
am
Kassier?
Keyboard habe ich mitspielen dürfen. Da haben wir dann in Dorfgastein das Supernaut Festival veranstaltet. Auch Gymnasiasten vom Kulturverein Gegenpol, den wir halt auch aus der Lehre gegründet haben, aus der Lehre heraus gegründet haben, die es halt in Gastein gegeben hat. Und da sind dann eben auch, da haben dann auch Bands aus dem Bongau, aus dem Pinzgau, zum Beispiel die legendären, ich weiß nicht, ob du die kennst, Robi, Redhaus, eine legendäre Pinzgauer Band, die damals so im Rap mit Sprechgesang, mit Zugehen und allen möglichen. Also da haben sehr lässige Pinzgauer und Bongauer Musiker gemeinsam gespielt und war ziemlich, hört man heute eigentlich nichts mehr davon, aber die waren halt beim ersten Festival dabei und man muss halt dazu sagen, auch das gehört dazu, wir haben dann irgendwie so Getränke einkauft halt, wo wir gedacht haben, da kommen vielleicht 150, 200 Leute und dann sind aber die Mitglieder des örtlichen Motorradclubs Holy Brotherhood sind eingetroffen und ich kann mich erinnern, ich habe mit meiner Band das Konzert gespielt und unseren Konzertteil absolviert und wie wir dann ausgegangen sind, hat es nichts mehr zum Trinken gegeben, weil die Biker von Holy Brotherhood einfach ein wenig mehr angesagt haben wie unser, meinst du was, die wir einen Teenager
ausverkauft.
Genau, und nein, aber das war, man hat gesehen, dass dann eigentlich im Grunde genommen, was heute da glaube ich so nicht mehr geben würde, Leute in einem minderjährigen Alter ein Festival unter Sicherheitsauflagen veranstaltet haben, wo man heute sagt, das gab es, da würden schon die Eltern wahrscheinlich nein sagen oder auch irgendwie die Behörden. Der Bürgermeister hat gesagt, macht's leih. Also das war irgendwie eine ganz andere
Zeit. Aber darf
ich
was fragen, bevor der Robi vielleicht von Bongo, also ich kann mich erinnern, also es ist ungefähr die gleiche Zeit, wo ihr da angefangen habt, eure Festivals zu machen. 90er Jahr war in Halle und da war eigentlich eine super Struktur schon vorhanden. Da hat es sozusagen ein Kulturforum gegeben, es hat viele Vereine gegeben. Das hat es bei euch in der Form noch gar nicht gegeben, sowas, wo man andocken hätte können an einen Kulturverein, der schon da ist. Ihr habt euch das alles selber erfinden müssen, sozusagen.
Es hat das Gasteiner Kulturkreis hat's gegeben, das war aber wirklich für unsere Verhältnisse damals zu hochkulturartig. Die haben halt so Lesungen veranstaltet und Vernissagen und auch so historische Sachen. Total super Sache, aber halt für uns Jugendliche, die halt eher auf Nirvana, Nine Inch Nails und sonstige Bands der dieser Zeit gestanden sind und auch dementsprechend so einen Sound selber produziert haben, war das jetzt nicht wirklich was, das war einfach zu weit weg. Das war uns auch irgendwie einfach zu wenig dem Gegenkultur und ein bisschen auch so Oppositionsgedanken ein bisschen entgegensetzt, weil man hat natürlich im Sommer das Kurorchester gehabt, die haben halt Walzer und in beiden, vor allem Podgastein und Hofgastein, und du hast einfach ein bisschen ein Ventil gebraucht. Gell? Das ist, man ist jetzt auch nicht, wie in heutigen Zeiten, hat man auch nicht gewusst, gibt es da in München was, gibt es in Salzburg was, weil es hat ja noch kein Internet gegeben und nichts. Jetzt hast du eigentlich bist eigentlich ein bisschen angeschnitten gewesen.
Aber weil du Winter gesagt hast, hat es ja diesen ganzen Quatsch mit diesen Ski-Openings eigentlich schon gegeben in der Zeit?
Die haben angefangen, Anfang der 90er haben die Ski-Openings angefangen. Ich glaube sogar ein gewisser Hubert von Goisern hat irgendwo noch mal 92 am Katschberg mal gespielt. Das war ganz zu Beginn. Aber das war alles noch sehr am Anfang. Und ich weiß noch, ob wir nochmal zum Bongau zurückkehren, weil eine ganz wichtige Initiative, die nicht sozusagen jugendlich, sondern schon die Generation drüber war, war natürlich die Blues- und Folk-Tage in Goldegg, die 1989 ins Leben gerufen wurden, heuer 35-Jahr-Jubiläum feiern und wo ein gewisser Fritz Messner mit vielen anderen Musikern die Querschläger ins Leben gerufen hat. Also die sind deswegen entstanden, damals noch unter dem schönen Namen Originale Kreuzfidele Querschläger. Und wie er vor kurzem in einem Gespräch in St. Johann, der Kulturplatz, gesagt hat, die sind damals als Gammler, Giftler, Langzoder, die in die, sozusagen, um den damaligen Slang auch zu verfallen, irgendwie sind die bezeichnet worden. Und haben aber auch sozusagen aus dem, der war ja damals Lehrer in Schwarzach, der Fritz Messner, jetzt natürlich geschätzter SN-Kolumnist und Kabarettist und alles, und hat aber auch damals sozusagen in Schwarzach andere Musiker gesucht, und da hat man einfach geschaut, dass man sowas wie eine kleine Szene aufbaut, und er hat über die damalige Zeit gesagt, wir waren nicht vernetzt, aber man hat sie kennt. Also das ist schon, da merkt man schon, wie klein das damals war, und jetzt ist ja gerade vor einem Monat hat die Kulturplattform das 10-Jahr-Jubiläum von dieser Szene Unser gefeiert, also so einem wichtigen Archiv, das aufgebaut worden ist von Leuten, die einfach auch damals in der Szene waren und die alten CDs und Demos wieder reaktiviert haben, digitalisiert haben. Da gibt es Szene Unser, heißt das, auf Brimborium Records kann man sich dann die alten Sachen aus den 80er und 90er anhören, und da hat man einfach gesehen, dass in den 80ern und dann vielleicht in den 90ern schon ein bisschen besser waren, aber in den 80ern einfach im Enz-Bongau, im Salzach-Bongau irgendwo Bands gegeben hat, aber die waren natürlich nicht in irgendeinem Kontext sozusagen. Das waren alles eigentlich Einzelkämpfer, die halt dann auch mehr oder weniger wie so Exoten in den jeweiligen Gebirgstälern angeschaut worden sind.
Und es sind harte Töne dort zu hören, harte Töne aus dem Bongau. Mit was kontert der Pinzger?
Ich will noch kurz zu den Goldegger Blues- und Folk-Tage nur noch sagen, das ist ja deshalb so speziell, dieses Festival, weil es eine Benefizveranstaltung ist für die Lebenshilfe und eben sehr viel Eigeninitiative und hilft sich immer. Unentgeltliche Arbeit, die da rein
fließt. Ehrenamt.
Ehrenamt, das war das, was ich nicht gefunden habe, danke. Freitag, Samstag immer, und das Besondere daran ist eben auch diese Atmosphäre dort im Innenhof vom Schloss Goldegg. Also das ist wirklich eine familiäre Stimmung. Und wenn das Wetter auch noch mitspielt, was es dort natürlich auch nicht immer tut, aber dann kann man da wirklich gemütliche Abende verbringen mit einem Sound, der eben immer so zwischen Folk und Blues variiert, wo lokale Bands auftreten können, aber auch immer internationale Acts dabei sind. Und das finde ich eigentlich immer sehr schön, wenn ein Festival so kuratiert ist, dass es nicht nur das eine oder das andere unterstützt, sondern sowohl als auch. Ja, und sonst generell, was der Flo gesagt hat, ich finde halt, je weiter man weg ist sozusagen von einem Ballungszentrum, wo kulturell vielleicht mehr los ist, desto erfinderischer werden die Leute. Und das trifft sicher auf meine Heimatregion, den Oberpinzgau, auch sehr zu. Der ist sicher bei weitem nicht so touristisch geprägt gewesen, gleich wie zum Beispiel das Gasteinertal gewesen ist. Natürlich hat das selber eine Rolle gespielt und Skifahren und so weiter schon. Aber die ganze Region hat immer eine gewisse, kann man es durchaus so sagen, vielleicht mit dem Lungau gemeinsam eine gewisse Entwicklungsregion gewesen. Damit habe ich mich jahrelang schwer getan, das so zu sagen oder auch zu begreifen. Mittlerweile kann ich das tun. Es ist auch jetzt auch schon einige Jahrzehnte ein bisschen was anders los. Und eben ist doch viel passiert in den letzten 20, 25 Jahren, sage ich jetzt einmal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich die Kulturstätten dort. Ich fange mal mit einer, nur ganz kurz noch einer an, mit einer Kultureinrichtung, weil der Bernhard gerade vorher gefragt hat, hat es da einen Verein gegeben? Also in der Kirche am Großvenediger hat es eben stattgefunden in den 80er Jahren, dass sich Leute zu einem Kulturverein zusammengefunden haben, den Quadratmeter Kulturexpress, und die Institution des Sinne-Theatro dann dort bespielt haben, unter der Leitung von Charlie Rabanza, der eben jetzt kürzlich dieses Amt aufgehört hat und nach vielen Jahren auch des Ehrenamtes in erster Linie seine Tätigkeit dort beim Cine Teatro beendet hat. Und jetzt ist man dort gerade, der Kulturverein ist auf der Suche nach einer neuen Intendanz. Wie unser Kollege, der Toni Kendall, gerade vor kurzem berichtet hat, ist intensive Suche. Ab Herbst wollen die eine neue Intendanz haben und dann sogar eine Anstellung soll es geben und eine Bezahlung. Also Kulturarbeit, die sogar bezahlt wird. Und derweil ist das Programm, das jetzt, also im Moment gibt es so gut wie, also kaum Programm, aber ab Herbst soll das wieder mehr werden. Und warum das Cine Teatro war einfach deshalb so wichtig, weil es einfach als kultureller Impuls in der Region so wichtig war. Was haben sie dort gemacht? In erster Linie selbst Theater gespielt, aber auch Konzerte haben stattgefunden. Film natürlich, weil das ganze Jahr in einem alten Kino beheimatet war, das mittlerweile abgerissen wurde. Jetzt ist ein Hotel hingestellt worden und da wurde dann darum gerungen, dass dort wieder eine Spielstätte reinkommen kann. Das ist jetzt auch so. Und ganz speziell natürlich war im Cine Teatro Charlie Rabanzas Kontakte zu den in die österreichische Kabarettszene. Und sehr speziell war einfach, weil das, wenn der Josef Harder oder der Roland Thüringer ein neues Programm hatten, dann hat es zwar die Premiere irgendwo in Wien gegeben, aber zwei oder drei Tage vorher die Vorpremiere in Neukirchen am Großvenediger. Und das war natürlich schon, den Gedanken habe ich immer super gefunden, wenn man dort war und war zwar jetzt nicht bei jedem Stück drinnen, aber wenn man gewusst hat, okay, heute spielt der Harder da und erst in ein paar Tagen ist er dann in Wien im Kulturtempel, so der besonderen Flair, besonderes Ausstrahlung gehabt immer, der Umstand. Also Thüringer, Harder, Händler und so weiter waren da. Und die letzte oder eine weitere große Sparte, die das Cine Teatro dort gemacht hat, waren diese Neukircher Sommerfestspiele, hat das geheißen, weil das war sehr opulent aufgezogen. Das war draußen in einer Au mit vielen Laiendarstellern, enorm aufwendig mit Pferden und so weiter. Da haben wir ein paar bekannte Schauspieler mitgewirkt. Und es war halt eher so für die ganze Familie und 2-3 Stunden Geschichte. Und das ist 15 Jahre, über 15 Jahre hinweg gemacht worden. Die meisten Stücke waren aus der Feder, adaptierte Stücke waren aus der Feder von Uli Bre. So Sachen wie Robin Hood, die drei Musketiere oder Dracula. Und ja, das war halt einfach auch speziell für die Leute. Da ist was geboten worden, das ist über mehrere Wochen gespielt worden. Und ja, ich sag mal, das ist schon enorm wichtig, dass so eine Institution hast irgendwo, die nämlich auch so eine bunte Vielfalt an Programmen irgendwo in die Region bringt. Und ja, ich möchte dann auch gern noch zwei Institutionen erwähnen, aber damit ich jetzt nicht durchrede, mache ich hier mal einen Cut und sage.
Dabei hätte ich gerade noch.
Nichts mehr.
Bitte, dabei hätte ich gerade noch eine Frage an dich.
Bitte, ja. Wenn du eine Frage hast, dann beantworte ich.
Neukirchen ist ein schönes Beispiel dafür, sozusagen, dass ein kleiner Ort dann auch eine Art Avantgarde sein kann, eben in dem ein Kabarettprogramm dort zuerst zu sehen ist und dann erst in der Hauptstadt Wien. Es gibt natürlich in Pinzgau noch einen anderen Ort, wo die Avantgarde daheim ist, in Saalfelden, Jazzfestival. War das für dich als Rocker auch ein Thema in deiner Jugend?
Ich bin natürlich in jungen Jahren auch nach Saalfelden gefahren, um mir dort das andere, ein oder andere Konzert anzuschauen. Und Clemens, wie du weißt, sind ja die, was die, vor allem früher, vor ein paar Jahrzehnten, ist die, waren die Bands, die dort aufgetreten sind, ja nicht nur immer klassische Jazzer, sondern ich kann mich zum Beispiel erinnern in Saalfelden an ein fulminantes Konzert von Living Color, der New Yorker Alternative Metal Band.
Richtig.
Anfang der Nullerjahre.
Ja, eine meiner damals absoluten Lieblingsbands und ich habe die, glaube ich, bei der Tour sogar dreimal gesehen zwischen München und Linz und eben in Saalfelden. Und das war eigentlich unvergesslich. Ja.
War ein sensationell energetisches, geiles Konzert. John Scofield habe ich auch in dieser Zeit herum einmal gesehen. Das war auch sehr elektrifizierend und eher, wie soll ich sagen, ein Jazz, der einen also ziemlich mitnimmt und also nicht so schwierig, sage ich jetzt einmal, sondern eher so ins das Tanzbein anregt und eher unten rein fordert. So
ja, aber es waren auch andere Sachen zu hören in Saarfelden. Es ist interessant, weil ihr Saarfelden ansprecht und du Neukirchen gesagt hast. In beiden Fällen, und das finde ich immer sehr faszinierend, darum habe ich den Flo vorher gefragt, ob sowas gegeben hat in seinem Eck. Es sind immer einzelne Personen in Wirklichkeit. Ich weiß, ich tue jetzt beim Jazzfestival Saarfelden sehr viel Leid Unrecht, wenn man es nur auf eine Person hinspringt. Die
Gerhard Eder.
Ja, genau, Gerhard Eder. Es hat viel rundherum gegeben. Auch unser Kollege Heinz Bayer, der von Anfang dabei war. Aber es ist immer einer, wie in Neukirchen, eine Person, die, ich weiß gar nicht, warum das dann so passiert, den Antrieb hat, ich möchte hier was machen. Und das, was mir so wahnsinnig gut gefallen in den Sachen ist, dass die das grundsätzlich mal für sich selber machen. Weil es jetzt hört man immer diese Floskel von, wir bringen Kultur aufs Land und die Kultur muss aufs Land hinaus. Das hat immer so einen imperialistischen Unterton. Wir machen, und ich sage es jetzt ganz bewusst, ein super gau schönes Festival, aber das hat auch so was von, wir bringen halt, wir Städter können da draußen was besser machen.
Von außen draufgestülpt. Mhm.
Und das ist, was mir so wahnsinnig gut gefällt. In Neukirchen, in Hallein, beim Kulturforum, beim Kulturverein Goldeck, wo die sehr so Leute sind, die tatsächlich mal grundsätzlich für sich was machen und nicht unbedingt als Repräsentation irgendwie Sachen holen. Weil man soll fördern, dort sind ja dann auch Leute auftreten aus der Region immer wieder, vielleicht in späteren Jahren. Also das ist ja so alt, dass nicht mal wir alt genug sind, dass wir die Anfänge des Festivals mitgekriegt haben. Aber dort, und das finde ich was Klasses. Ähnlich, weil man das nur gerade so nebenbei fällt, damit wir die nicht vergessen, weil sie die gerade aufgelöst haben, der Kulturverein Binockel in Lofer und St. Martin im Saalachtal, wo ich einfach. Und das finde ich das Interessante, dass, wie der Flo das gesagt hat, man sich selber auf die Füße gestellt hat oder selber halt ans Keyboard gesetzt hat.
Ja, weil
hat
da einfach auch dieses Ersehnen irgendwo da ist, ein Suchen, eine Sehnsucht einfach auch nach kulturellen Betätigung oder einfach auch einen Austausch und irgendwann kommen die Leute dann einfach selber ins Machen. Ja, und das ist das Spannende.
Natürlich sieht man gerade an einem Beispiel wie Saalfelden, dass diese Mischung aus Idealismus und dann doch immer Prekariat und dann auch fehlenden Strukturen oder dann auch zu massiven Problemen führen kann. Das Festival Saalfelden musste ja dann 2005 aussetzen. Es gab ein großes Zerwürfnis mit dem leider schon lange verstorbenen Gerhard Eder. Es gab einen Neustart seither unter der Intendanz von Mario Steidl, super professionell und sehr international und immer am Puls der Zeit sozusagen, aber man sieht an der Geschichte natürlich auch, dass es eben schon einen Unterschied macht, ob's von Anfang an Strukturen, tragfähige gibt oder ob das Idealismus, wobei, Selbstausbeutung.
Wobei die Frage ist, ich glaube, es muss der Anfang dieser Idealismus und die Selbstausbeutung sein, die irgendwann in eine Struktur übergehen müssen. Und das haben ja wahnsinnig viel verpasst. Aus verschiedensten Gründen, auch weil die Gegebenheiten dazu waren. Ist vielleicht jetzt ein bisschen einfacher sogar mit so Fair Pay und diesen Dingen, wenn man das von Anfang an in Beziehung hat. Wobei jetzt, glaube ich, halt auch der Pioniergeist nicht mehr so unbedingt notwendig ist. Ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, weil die Welt ist so aufgelöst, wie der Flo das vorher gesagt hat. Man hat ja, jetzt, wenn ich übertreibe, sage ich jetzt mal, die Bands in Dänemark haben ja von denen in Schwarzach einmal längere Zeit nichts gewusst und dann hat man sie halt irgendwann zufälligerweise getroffen. Jetzt würden die ja in der Sekunde Bescheid wissen, weil die Vernetzung ganz anders ist.
Nein, es sind immer die Einzelkämpfer nötig und wenn wir das Jazzfestival in Saalfelden schon angesprochen haben, einer, der das Jazzfestival Saalfelden von Beginn an besucht hat und mit einer ganzen Reihe von Gleichgesinnten aus dem Gasteinertal war der Sepp Grabmeier, der vom Jazzfan zum Jazzveranstalter avanciert ist und zwar auch aus einer völligen Einzelinitiative. Der hat das Glück oder wie soll man sagen, oder hat einfach die Möglichkeit gehabt, dass er aus dem Sägewerk seiner Familie, dass er das umgebaut hat zum Konzertsaal. Und da dann eine Generation nach Gerhard Eder, muss man zwar sagen, aber doch auch sehr wichtig und inzwischen auch schon seit 25 Jahren hat der 2000 dann das Sägewerk, den Jazz im Sägewerk, diesen Verein gegründet, auch mit vielen, wenn wir gesagt haben, Eigeninitiative, mit vielen Gleichgesinnten, aber er hat sozusagen, ist da halt an der Spitze gestanden des Ganzen und hat dann so Leute wie Esbjörn Svensson, den Pianisten, den leider schon Verstorbenen, nach Gastein geholt, der dann später erst beim Jazzherbst in Salzburg und anderen großen Festivals gespielt hat, weil er den einfach hören wollte. Das war einfach die Initialzündung und das, der Impuls war, er wollte den einfach in Gastein hören und das was da in, auch, der ist ja dann als gelernter Versicherungsvertreter wirklich von Haus zu Haus gegangen und hat die Karten verkauft in den ersten Jahren und hat wirklich den Bekannten, die er kennt hat, wo er gewusst hat, die stehen auf Jazz, hat er sozusagen wirklich jede einzelne Karte an den Mann oder an die Frau gebracht. Und das ist auch dann 2000 noch was Revolutionäres gewesen, auch wenn das natürlich nicht mehr diese Gründerzeiten waren, zum Beispiel eines Kulturvereins Goldex, wie du das sagst, mit Peter Kaiser und dem Syrak Schweighofer oder auch zum Beispiel der Elisabeth Schneider in Radstadt, die halt 15 Jahre vorher einfach Kulturvereine gegründet haben, weil nichts da war. Das ist, glaube ich, dann schon immer dieser Grundimpuls, es ist nichts da. Wir wollen nicht die ganze Zeit nach Salzburg oder damals ist man halt auch viel nach München gefahren, was ich weiß, weil da einfach viel los war. Und man will dann einfach selber was auf die Beine stellen. Ja.
Und das ist sehr interessant, was du zuerst gesagt hast, sozusagen, es gibt ein Vakuum, also will man sozusagen das selber füllen. Das ist ja immer auch das große Beispiel, wenn wir uns auf die internationale Popgeschichte uns anschauen, Leute wie Elvis Presley oder Bruce Springsteen oder B.B. King sind nicht aus einer Metropole gekommen, sozusagen. Da ist was fernab der Metropolen entstanden. Es gab sogar letztes Jahr in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen großen Artikel darüber, über dieses Spannungsfeld, wo entsteht Subversion, wo entsteht was Neues. Das muss nicht immer in der Hauptstadt sein.
Und es ist ja in den Städten oft die Peripherie, ne? Richtig. Also mir jetzt, weil ich gerade dazu eine Geschichte gelesen habe, wenn man die französische Rap-Szene momentan nimmt, die offensichtlich in Europa irgendwie wichtig ist seit einiger Zeit, das ist alles Vorstadtbezirke. Da kommt keiner aus irgendeinem. Vielleicht, weil es auch nicht notwendig ist, weil man im Innenstadtbezirk, wo er ist, hat man das Kino, hat man das Theater, hat man das Scheiß. Mhm. Und ich glaube, der zentrale Satz, der da immer gültig ist, was der Flo vorher gesagt hat, man neben dem, dass man die eigene Szene fördert, die vor Ort ist, möchte man gern Sachen hören und man möchte gern schauen, dass man die vielleicht tatsächlich zu sich bringt. Mhm. Und du sagst, Esbjörn Svensson, ne, und so. Oder ich kenne das auch noch von meiner früheren Zeit aus dem Innviertel, wenn ich das so ganz leicht streifen darf, immer Innviertel besuche. Da hat es das Kulturprojekt Sauwald gegeben, das ist ausschließlich mit dem Zweck gegründet worden, schon in den 70er, dass dort ein paar Blues- und Rockfans waren, die sich einfach einige Bands im Jahr herholen wollten, damit sie es vor Ort in ihrem eigenen Wirtshaus sozusagen hören. Und daraus entsteht dann sehr viel. Das muss man schon sagen. Mhm. Das ist.
Und man kann das Ganze natürlich auch, wie wir schon gesagt haben, es ist alles eine Frage der Perspektive. Vor 11 Jahren hat der Gerhard Polt in Freilassing seinen Film und Action gedreht. Ich habe ihn damals interviewt und habe gefragt sozusagen, warum nicht Salzburg, warum Freilassing? Und dann haben wir auch geredet sozusagen so über Stadt und Peripherie oder Provinz. Und er hat natürlich zu Recht gesagt, auch in einer Großstadt kann man Provinz finden. Das ist keine Frage der Region. Mhm. Und er hat auch gesagt, man sollte nicht Provinz sagen, sondern Provence, weil das klingt gleich viel besser.
Der Bungau, die Provence.
Typisch der Punkt.
Ja, aber das, ich glaube, dass das zum Beispiel, weil ich bin ja Landkind, wirklich in der Vorstadt aufgewachsen und vielleicht ist es manchmal so ein völlig falsches eigenes Minderwertigkeitsgefühl, dass das, was woanders so groß ist, man nicht hat. Und das ist eigentlich, lernt man im Laufe des Lebens, dass das ein ziemlicher Blödsinn ist. Weil auch bei der Beobachtung vom Land, jetzt wenn ich den Flo zum Beispiel zu was er alles aufzählt, immer Sachen, die ich alle nicht mitgekriegt habe, weil ich ja vielleicht woanders war, dann ist dort einfach überall wahnsinnig viel Leben und wahnsinnig viel für Energie, die irgendwo rein muss. Und die anderen werden halt, keine Ahnung, im Bischofshofen Skispringer oder so und die anderen machen eine Rockband. Und das mit Provinz ist sowieso ein kompletter Schwachsinn. Die Provinz ist eigentlich das, was in Gasteinertal im Winter am Skilift stattfindet, ja, weil dort ist es auf den billigsten, einfachsten Nenner gebrachte Hunderter Gaudi. Ja, alles andere ist eigentlich viel, ich meine, weil du wolltest vorher noch andere Institutionen erwähnen. Wenn ich an den Pilzgarten denke, fällt mir halt ein, ich weiß nicht, Verein Tariska
ganz
zum Beispiel.
Genau.
Also, ob du den jetzt erwähnen
den
wolltest.
Den wollte ich erwähnen, ja. Da hake ich jetzt gleich ein. Der Kirchen am Groß-Venediger ist ja offenbar sehr, da floriert das Ganze ja sehr. Also nicht nur das Sinne-Theater ist dort beheimatet gewesen, sondern auch der Verein Tauriska, der Kirchen und Bramberg eigentlich so ein bisschen geleitet von der Susanna und vom Christian Fötter. Die machen Kulturarbeit in der Region, aber auch Regionalentwicklung. Das heißt, nicht nur, also unter Anführungszeichen die Kultursparten, sondern auch sonstige Sachen, die dort sind zum Beispiel, sie unterstützen die Bramberger Obstpresse, da kannst du deinen eigenen Apfel so oft machen mit deinen eigenen Äpfeln. Aber sie machen auch zum Beispiel das Festival Literatur findet Land jedes Jahr. Es sind Konzerte, wenn ein junger Koch ein Kochbuch schreiben will über Binzgauer traditionelle Gerichte, dann wird das von denen unterstützt und dann gibt es auch wieder eine Präsentation, wo wieder ein Konzert stattfindet. Und eine Bildungsakademie ist auch dort beheimatet, die sozusagen auf den Ideen von Leopold Kohr, des Philosophen, aufbaut. Gegründet wurde Tauriska 1986, eigentlich in einer ähnlichen Zeit wie auch die Sinne Theatro. Und da wird also aktuell wichtige Kulturarbeit gemacht. Genau. Und wenn ich gerade, dann mache ich meine Provence noch schnell fertig sozusagen. eben abseits von Institutionen oder Vereinen, die sich bilden, sind es einfach auch die Kneipen und die Discos. Wie der Bernhard in einer früheren Folge auch schon mal gesagt hat, wo das kulturelle Leben einfach stattfindet am Land. Und das war bei uns in Mittersüh die Felbermühle ganz entscheidend. Das ist ein Restaurant und Pizzeria eigentlich gewesen. Zweigeschossig im ersten Stock das Restaurant und ebenerdig eine sehr gemütliche Bar. Und in dieser Bar haben wir mal Konzerte stattgefunden. Dort ist auch die ein oder andere Jam-Session über die Bühne gegangen. Der Ablauf war vielleicht bei mir an einem Wochenende so, bevor es in die Disco Kogler gegangen ist, sind wir noch in die Föbermühle gegangen. Ab und zu sind wir gar nicht in die Disco Kogler gekommen, sondern einfach in der Föbermühle hängen geblieben. Eben Jam Sessions, die oft die ganze Nacht gedauert haben. Und der Chef von der Föbermühle, das war auch speziell, der Rudi, hatte im Keller sich ein Aufnahmestudio eingerichtet und da haben wir mehrere Bands aufgenommen. Unter anderem sind diese Aufnahmen auch am Extraordinary Sampler zum Beispiel gelandet. Auch mit Glück gehabt, einmal mit meiner Band dort aufzunehmen und zu spielen. Das heißt, unter einem Dach war irgendwie alles drinnen, was man sich so gewünscht hat. Ein Bar zum Abhängen, zum Musik machen, zum Musik hören, ein Chor, wo man selber aufnehmen kann und eine super Pizza hat es auch noch gegeben.
Ja, heute werden solche Sachen gebaut und dann Kulturzentren.
Ja, aber genannt, das war einfach ein Restaurant plus, würde ich das sagen. Seit 2021 leider geschlossen, weil der Rudi in Pension gegangen ist.
Ich weiß das vom Salachtal von Freunden, dort hat es auch sowas gegeben, die Kanne, Charles hat der quasi das gemacht, hat ein Lokal, das ewig lang gegeben hat, da hat der Kollege von uns, der leider auch schon verstorben ist und kulturell am Land wahnsinnig viel gemacht hat, der Walter Schweinöster war da zum Beispiel DJ und die haben damals so ein Revival gemacht. Und das hat auch gerade ein Disco im Lungau gemacht, wenn ich mich recht erinnern kann, Landauer, glaube ich, die geheißen, wo der Fritz Messner gesagt hat, ja, da waren sie auch oft. Das waren halt die Austauschplätze, also vor allem für Musik. Und Flo, jetzt muss ich dich schon fragen, du hast so genickt, wie er von dieser Felbermühle geredet hat. Bist du da mal gewesen? Oder
ich
was?
Selber
oder bist
war nicht, so aber ich weiß nicht, dass im Oberpinsker ja sehr florierende Jazz-Szene ergeben hat und dass da einige der damaligen Jungjazzer, ich sage jetzt nur mal Neischmidt Chris und doch den einen oder anderen, war der dann bei Present Tension auf jeden Fall, der hat es ja dann auch in die große Stadt geschafft, sage ich jetzt mal. Genau. Ja. Und da hat es ja doch ein paar gegeben, also das weiß ich über drei Ecken, aber da bin ich dann im Nachhinein drauf gekommen, dass da einige aus dem Oberpinsker sozusagen aus der...
Ja, und dort hat diese Achse Stadt Salzburg-Oberpinsker gegeben, dann gleich einmal.
Ja, ja.
Und
das ist sehr, ja, hast du jetzt mit großer Stadt Salzburg gemeint oder eine richtig große Stadt. Nein,
also für uns ist die Stadt, also ich meine, für mich als Gastein ist die Stadt Salzburg trotzdem noch eine Stadt. Weil für die Stadt Salzburg ist ja Wien die Stadt, aber für uns
Gasteiner und Wien. Naja, der Peter, der Grundreif ist ja in New York, der Chris war mal genau in Wien, jetzt ist er in Österreich.
Also aber ich will nicht zu viel verraten. Aber da muss man schon sagen, da sind einige der interessantesten Jazzer unserer, also meiner Generation, der späten Generation X, sage ich jetzt mal blöd, also so die jetzt heute halt ein bisschen über 40 sind, die sind damals auch noch, da ist viel vom Land rausgekommen und ich meine, also auch der Jazz war natürlich eine Möglichkeit, weil der jetzt nicht immer mit der gleichen, wie soll man sagen, Skepsis seitens irgendwie der Behörden und so weiter beobachtet worden ist, wie halt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Indie-Rock oder halt überhaupt ein schwerer Metal, wie man so schön sagt. Ne?
Da muss man natürlich, wir haben jetzt niemanden vom Team Lungau dabei in unserer Redaktion, da darf man natürlich auch die Lungau Big Band nicht vergessen, von Horst Hofer gegründet und immer quasi ein Pool für super Jazzmusiker und auch dann bis hin zum Jazzfestival Montreux, wo sie dann eine Live-Aufnahme veröffentlicht haben auf CD, auch international immer wieder aktiv.
Und natürlich die Lungauer Kulturvereinigung, Robert Wimmer.
Ja, ewig.
Ganz ein wichtiger Kulturversorger. Ich bin mir zwar nie sicher, ob man mit dem Wort Kulturnahversorger sozusagen der Bedeutung gerecht wird oder ob das dann nicht eh schon wieder eine Verkleinerung der Bedeutung ist, aber da ist ja auch im Lungau, der ja vielleicht doch noch ein bisschen weiter weg ist von der Stadt als andere Gebiete und halt jetzt auch.
Ja, es ist halt auch die hohen Dauern sozusagen, ja, die trennen also den.
Da ist schon,
das ist der einzige Bezirk, der südlich des Alpenhauptkamms liegt, um es geografisch korrekt zu sagen.
Aber sogar die Beatles haben es dorthin geschafft.
Genau. Die Beatles haben es nur.
Die sind nicht bis in Lungau gekommen, das würde zu dauern. Aber ich glaube, die haben die Ortsdorfe von Twang, haben es glaube ich nicht überschritten, oder?
Auf dem Weg nach Oberdauer. Aber jetzt haben sie es geschafft, weil der Fritz Messner hat ja gerade die Beatles entern dauern, oder? Enter die Dauern.
Aber ich finde interessant, weil der Flo das sagt mit dem Nahversorger.
Sergeant Erchtling.
Ich finde das mit dem Wort Nahversorger nämlich gar nicht so schlecht. Ich habe immer wieder über das nachgedacht, weil man das ja immer wieder mal selber schreibt. Und ich finde es deswegen nicht schlecht, weil der Nahversorger bietet sozusagen das Notwendigste, was du brauchst. Und dann kannst du von dem aus, hast du die Grundnahrung sozusagen, und von dem aus kannst du dann weitermachen. Das ist jetzt ein bisschen der hyperphilosophische Ansatz dieses Wortes, aber das hat mir immer recht gut gefallen, dass du sagst, du hast wen, der diesen kleinen Sparmarkt oder einen Spar, halt alle diese super, der führt den und der schaut und beim Wimmer, beim Wimmer im Lungau und der Friedel Bahnenhallen, was man so ein Gemischtwarenladen, in dem jeder was finden kann, von dem er dann aus weitermachen kann oder Inspiration kriegt und immer vielleicht Orte, in denen man es machen kann.
Und es ist immer frisch.
Es ist immer frisch.
Beim Nahversorger.
Ja.
Ja, und ich meine, das sorgt ja dann auch dafür, dass man sie dann auch öffnet. Also ich meine, die Jazz- und Rock-Initiativen, die man da in der Jugend mitgekriegt hat, auch wie bei uns in Gastein, wo halt dann auch natürlich Leute, die vielleicht ein paar Jahre älter sind, dann trotzdem auch mit der einen oder anderen Platte oder mit der einen oder anderen Band irgendwie in Kontakt gebracht haben. Und dann hat man sich dann halt gesagt, wisst ihr was? Also zum Beispiel mein erstes Festivalerlebnis war jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Rock am Ring oder Rock im Park oder eins von den ganz großen Festivals, sondern war das Jazzfestival in Zerföden, wo wir halt dann mit 17, 18 mit dem Zelt hingefahren sind und am ersten Tag hingefahren ist und 4 Tage später, an was dazwischen war, kann ich mich nicht immer erinnern, aber nach 4 Tagen dann meistens vom ersten Wintereinbruch dann irgendwie mit einer Lungenentzündung heimgekommen ist und fürs nächste Jahr sich dann wieder ein neues Zelt kaufen hat
müssen. Aber geläutert heimgekommen
ist. Und nach dem Motto von Pulp, I've left a part of my brain somewhere on a, irgendwie in Hampshire. Nein, aber was man nur dazu sagen muss, ist vielleicht, weil der Flo das auch sagt, entscheidend finde ich, oder für mich war das ja immer sehr entscheidend, dass ich immer Leute gehabt habe, also schon bevor ich nach Salzburg gekommen bin, im Innviertel und dann auch hier, die ein bisschen öder waren als ich, die solche Sachen gemacht haben, von denen du sozusagen schon eine Art von Erbe mitnehmen kannst. Wer von uns hat sich seine Plattensammlung von ganz alleine und selber aufgebaut und nur immer das gemacht, was er gerade gehört hat, das stimmt für die. Also dann ist es eine schlechte Plattensammlung. Man muss irgendwie ein bisschen weiter zurückschauen. Und das ist bei denen auch, der Gianni Rabanza ist diese paar Jahre öder. Ich meine, ich bin ja der Clemens, ist da die Ödersten in der Runde, aber der ist doch ein paar Jahre öder. Der Friedel Bahner war sowieso öder. Die ja gewisse Erfahrungen, einen gewissen Blick auf die Welt gehabt haben, den sie dann mitgeteilt haben. Und für halbwegs aufgeschlossene, interessierte Menschen ist da ein Angebot gemacht worden, aus dem beim Flo und beim Robi fast eine Rockkarriere wurde, dann sind sie auch nur bei der Zeitung
gelandet. Zumindest so eine lebenslange Leidenschaft für die Musik. Lebenslange
Leidenschaft. Aber halt, das finde ich wichtig, weil die Pioniertaten sind lang vor uns gesetzt worden und wenn man auf die ein bisschen aufbaut, finde ich es gut.
Und das soll jetzt auch kein Kulturpessimismus sein, aber das ist natürlich schon sehr viel auch vor dieser Casting-Ära und Casting-Generation entstanden. Also bei uns hat noch keiner Starmania gehabt oder irgendwas, wo ich gesagt habe, nein, jetzt kann ich nicht proben, weil ich schaue mir da jetzt irgendwie irgendeine Show an und wenn ich Glück habe oder große Chance, darf ich dann in 2 Jahren da bewirbe ich mich selber, sondern da hat es im Grunde genommen auch, das ist jetzt nicht illusionslos, aber man hat natürlich dann schon auch gewusst, wie, da hat es jetzt auch keinen Bezugspunkt geben, wenn du eine Band gehabt hast, da muss ich hin, weil da kann was aus mir werden. Das ist dann am Land natürlich trotzdem alles in einer sehr kleinen Blase passiert, wo dann aber doch einige hundert Leute sich dann auch immer wieder gefunden haben.
In Wahrheit geht es einfach darum, dass man Gleichgesinnte findet und so wie der Bernhard das beschrieben hat, einfach den Staffelstab einfach immer wieder weitergibt und sich gegenseitig beeinflusst und im Sinne einer Folk-Tradition sozusagen Sachen weitertrat und jemanden beeinflusst mit was und der macht vielleicht selber wieder was Eigenes
draus. Wobei interessantes Phänomen, weil der Clemens vorher das erwähnt hat mit dieser Beatles-Geschichte von dieser Lungauer Partie, da spielt ein Gitarrist und mir ist leider sein Name entfallen und mir ist auch der Name der Band entfallen. Eine Lungauer Band in den 70er Jahren, weil die große Chance dabei war. Die dort zumal ist gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob die ganze Band aus dem Lunga war, auf jeden Fall ein legendärer Gitarrist. Ich glaube, da vorne war Xandl. Das müssen wir bitte recherchieren, sie das draußen noch. Ich weiß nicht mehr. Der jetzt auch wieder mitgespielt hat. Die waren da zum Beispiel dabei, weil es diese Sachen ja schon ein bisschen gegeben hat. Und vielleicht war das ja auch super, weil es nicht so inflationär war wie jetzt. Mhm. Und man das anstreben konnte. Und dann ist tatsächlich ein bisschen was überblieben, wenn man in so einer Show früher war. Mhm. Und jetzt ist es halt eine sehr inflationäre Berieselung auf Dauern von Musik, glaube ich. Ich weiß nicht, wie du das sagst, es ist halt viel schwieriger.
Mit der sich auch nicht mehr die Hoffnung auf eine längerfristige Karriere verknüpfen lässt, weil viele, die in solchen Formaten mitmachen, halt dann auch ganz schnell wieder weg sind, weiß einfach.
Ja. Andererseits sieht man zum Beispiel bei der Mattea, die ja auch aus unseren Breiten kommt, natürlich, dass man dann auch die Popkarriere vielleicht sogar auf einem anderen Weg sogar noch leichter irgendwie erreicht. Ich meine, die Bands, bei denen ich immer mitgespielt habe, das war ja kein, da hat man nicht irgendwie die große Karriere angestrebt, weil das war ja doch eine Art von Alternative-Indie-Szene, wo man schon eigentlich auch seine Musik machen wollte und sich nicht verbiegen wollte. Man hat einfach seine Songs gemacht und hat sich natürlich da von den großen Bands aus Seattle und die halt damals in den 90er so in waren, leiten lassen.
Ich glaube, der beste Antrieb ist einfach nur was kreieren zu wollen, ohne ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Ja, das ist auch der Impuls, glaube ich, der am besten ist, am besten funktioniert, um Kunst machen oder Musik. Und wie der Bernhard eher öfter schon erwähnt hat, die Welt ist einfach aufgrund der Digitalisierung massiv kleiner geworden und Barrieren und Hürden, die früher da waren, gibt es jetzt in der Art nicht mehr, dafür gibt es in anderer, sich abzusetzen, ein Profil zu haben, ist natürlich auch wieder umso schwieriger geworden heutzutage. Festival hat man auch einmal zum Beispiel probiert im Oberpinsker in den 90er Jahren. Loud and Proud hat das geheißen, das wollte ich nur noch erwähnen, weil es auch ein gutes Beispiel ist dafür, wie über ein paar Jahre hinweg jemand sehr dahinter war, dass was passiert und es dann halt irgendwann wieder abreißt, wenn man das Ganze nicht hundertprozentig professionell machen kann. Und generell will ich nur noch ein paar Institutionen erwähnen, weil wenn wir die nicht erwähnen würden, dann käme es mir jetzt irgendwie komisch vor. Es ist in St. Johannes Kupf, Flo, die machten ja wichtige Kulturarbeit, oder?
Genau, da zu denen wollte ich dann später nochmal kommen.
Dann hackst du bitte da noch ein und ich mache nur kurz mit meiner Aufzählung fertig. In Saalfelden natürlich ist eng verbunden mit dem Jazzfestival des Nexus, das aktuell einfach wichtig ist dort. Und Honky Tonk Festival, Clemens, ich weiß nicht, was du davon. Es ist natürlich jetzt nicht vergleichbar, sage ich mal, mit dem, wie das Jazzfestival kuratiert ist. Aber es ist was los und es wird für die Region was gemacht. Einmal im Herbst verschiedene Spielstätten in Lokalen. Ich glaube, da gibt es einfach auch immer die Abstufungen. Ist es jetzt ein ein Festival für ein gewisses musikalisches Klientel sozusagen, oder soll ich einfach was los sein, damit sozusagen das Wochenende spannender wird für alle, die unterwegs sind. Und das dann natürlich auch wieder unterschiedliche Befruchtungen vielleicht noch sich bringt.
Oft ist es ja auch die Mischung, auch beim Jazzfestival in Saalfelden ist man ja mittlerweile dazu übergegangen, dass man einen Teil mit Ticket oder mit Festivalpass macht und einen Teil im Park bei freiem Eintritt, wo dann auch Popbands auftreten, wie der Voodoo Jürgens oder so. Mhm. Also da ist ja auch sehr viel in Bewegung geraten und das eine schließt das andere wie so oft
ja, nicht. Ja, genau, aus. Also dieses starre Ich geh ins Konzerthaus-Konzept ist sowieso längst schon passé. Und ja, und wenn wir über Kultur reden und Land, dann natürlich die Herauriser Literaturtage zumindest zu erwähnen.
Aber die sind so weit von Poppig entfernt, wie nur irgendwas sein kann. Aber schön traditionell. So ja, wie erstmal ist der wahrscheinlich von uns am öftersten dort war. Als Einrichtung natürlich sensationell. Weil
deshalb reden wir auch nicht weiter drüber, aber erwähnt wollen wir es haben.
Nein, ich sag, dann muss man schon dazu sagen, quasi seit 1970 schon eines der wichtigsten Literaturfestivals im deutschen Sprachraum, das darf man schon sagen.
Na also eben.
Von der Form her immer wieder problematisch, weil das ist bei Lesungen einfach schwierig. Mhm. Und aber da gibt es auch ein paar eingeführte Sachen, die toll sind. Und Rauris ist in der Literaturwelt schon sehr, sehr wichtig.
Ja, ja. Ja. Und ich würde sagen, vieles von dem, was wir jetzt vielleicht gesagt haben, ist auch exemplarisch für durchaus vitale Kulturarbeit am Land, weil es, glaube ich, in jedem Ort Leute gibt, die versuchen, was auf die Füße zu stellen. Egal, ob das jetzt in Rauris das Mesnerhaus ist oder auch die ganzen Museen. Auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick auch weit vom Pop weg ist, am Ende sind es dann doch diese kleinen Museen, sogar Heimatmuseen, die oft eine Bühne bieten für Folk-Rock-Konzerte, für Kabarett, für Theatergeschichten oder sonst irgendwas.
Ich möchte nur sagen, ich finde es eigentlich total schön, weil wir jetzt eh schon ins Ende zu begängern, dass wir eigentlich wahnsinnig viel über Innergebirg geredet haben. Oder wenig, weil wir haben ja ein bisschen darüber diskutiert, das kann man ja den Menschen erzählen, was machen wir so als Thema. Man hätte nämlich auch über den Flachgang und mit denen gerade die Filme reden können, können wir uns aufschauen für ein anderes Mal. Weil für mich war das jetzt schon sehr interessant, das einmal so von euch direkt zu hören, weil ich habe das immer nur so als Beobachter. Ich bin da wahnsinnig gern reingefahren, aber ich habe viele der Sachen überhaupt nicht mitgekriegt. Also ich viele der Sachen, der Flo, glaube ich, der erzählt hat, da ärgert es mich fast ein bisschen, dass ich es nicht mitgekriegt habe, obwohl ich schon ums Eck war, weil da wirklich interessante Sachen dabei waren. Und man einfach sagt, dass diese komische Mauer, die da ist, dieses Tennengebirge und auf der anderen Seite das Lattengebirge, nur so eine topografische ist und dass sie da unter Anführungszeichen dahinter von heraus wirklich viel ereignet, das sehr lohnt, dass man mal hinfährt. Das möchte, kann man, darf man ja auch mal vielleicht da ein bisschen Werbung machen für sowas. Und absolut. Das muss ja nicht immer Jazzfestival Saalfelden sein, sondern gerade im Lungau, wo wirklich viele Sachen sind. Und das finde ich klasse, dass wir dann eigentlich jetzt an Tennengau und den Flachgau ziemlich ausgespart haben und die über die können wir anders
Tennengau und Flachgau.
Weil sie wirklich viel tut da aber.
Die Nähe zur Stadt,
genau.
Die haben die, hat, wie du sagst, diese Barriere mit dem Tennengebirge, diese Nähe ist im Pinzgau, im Bangau und Lungau vielleicht nicht vorhanden. Deshalb ist es gut gewesen, dass man ein bisschen mehr darauf geschaut haben. Flachgau und Tennengau sind mit der Stadt vielleicht ein bisschen enger verbandelt, aber der Flo würde jetzt und sagen, zum Abschluss blickt noch einmal für uns kurz auf eine wichtige Bongauer Kultureinrichtung.
Naja, da geht es natürlich auch um eine größere Sache. Es geht da um eine Generation, die wir zwar natürlich vertreten, die zum Beispiel im Tennengau, da wird der Clemens vielleicht dann noch was sagen, mit dem On the Rocks Festival ja auch eine sehr interessante jüngere Festivalgeschichte hat. Im Bongau war das dann so, dass eigentlich die Kulturplattform in St. Johann auch eine Rolle übernommen hat. Da hat es ja schon Vorgängerorganisationen gegeben und dann hat auch jemand aus unserer Generation, Robi, sozusagen aus der Generation Ü40, aber U50, sage ich jetzt mal. Entschuldigung, Sie sehen jetzt nicht die
deutschen Reaktionen vom Herrn. Altersbashing.
Ja. Aber doch, naja, weil wir jetzt dann sehr viel geredet haben über eben die Gerhard Eders, über die Sepp Grabmeiers, über die Charlie Rapanzes, aber natürlich auch in unserer Generation, es muss ja jemand geben, der das dann auch weiterführt. Und das ist in St. Johann der Friedel Göschel, der in der Kulturplattform da jetzt in den letzten 10, 15 Jahren wirklich einiges erreicht hat. Da möchte ich als erstes mal erwähnen, das Herbstlärmfestival, ein wirklich Ja, also ich meine, für Innergebirg-Verhältnisse unfassbar gut besetztes Rockfestival. Es hat eigentlich damit angefangen, dass die ein Konzert in St. Johann veranstalten wollten und haben dann, irgendwie ist dann ein Festival daraus entstanden und der erste Headliner war immerhin Attwenger. In einem der Jahre drauf hat Kreisky da gespielt und es ist bis heutzutage immer ein Festival, wo man sich denkt, wenn man das liest, das könnte genauso gut auch im Posthof, in der AG oder in Wien, im Chelsea oder sowas stattfinden. Also ein wirklich sehr, sehr gutes Line-Up, die immer nach St. Johann bringen, 2 bis 3 Tage im Herbst und das auch sein Publikum findet, sehr klein alles, weil sie haben angefangen in einem Zelt in St. Johann, da ist natürlich noch ein bisschen mehr gegangen, aber jetzt sind sie im Haus der Musik, das hier von der Kulturplattform sozusagen die Kulturstätte ist und da gehen vielleicht 150, wenn's mit 200 oder sowas allerhöchstens rein, aber das ist ein sehr kleines, feines Festival, das auch die Künstler, die da gespielt haben und das sind sicher die Creme de la Creme aus Österreich, was Bereiche wie Jazz oder Indie oder sowas betrifft, sehr schätzen. Das ist mal die eine Geschichte, aber es gibt dann auch noch das Tauerngold-Festival in Schwarzach, das sich in den letzten Jahren entwickelt hat, wo sich eben auch noch einmal eine Generation jünger Leute, die auf Rock stehen, einfach so ein kleines Festival auf die Beine gestellt haben. Und ich finde, da gibt es dann schon in der Generation, unserer Generation auch Leute, die das weitertreiben. Und also für mich ist auch das On the Rocks Festival in Golling da ein wichtiges Beispiel dafür.
Das es leider nicht mehr gibt.
Genau.
Aber das aber das natürlich auch eine tolle Schnittmenge geboten hat zwischen lokalen oder dem lokalen lange entwachsenen Bands wie den Steaming Satellites und internationalen Stars, so wie Portugal The Man oder so, die dort, glaube ich, auch gespielt haben. Aber wie du sagst, es gibt immer wieder gute Ausblicke auch in die Zukunft.
Genau, also man sieht, es ist durchaus was geboten, es war durchaus was geboten, auch am Land und das ist Gott sei Dank auch jetzt weiterhin so. Es ist aber ganz gut, wenn wir da so reden und nicht nur, und das Ganze dann nicht nur eine Rückschau ist, eine nostalgische, sondern durchaus auch festzustellen ist, dass auch jetzt gerade viel in Bewegung ist und durchaus für die Zukunft was passiert. Weil ich glaube, die Sehnsucht nach Kultur, nach Musik und so weiter, die ist immer vorhanden und warum soll ich das in Salzburg? Auf dem Land anders sein. In diesem Sinne danke ich euch sehr fürs Gespräch und vor allem bedanke ich mich fürs Zuhören. Das war's mit der heutigen Landfolge des Salzburger Podcasts. Wir melden uns wie immer wieder in Kürze mit einer neuen Folge. Song Contest stünde ja an, bald mal. Ja, vielleicht gibt es ja dazu was.
Eine herrliche Idee, wie ich finde, herrliche Idee, Song Contest, oder?
Über die Salzburger Historie im Song Contest.
Und wir könnten Punkte vergeben.
Genau. Also ich vergebe jetzt mal Dupont, Pinzgau und Wanger.
Danke, Bernhard. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Robert Innerhofer, Bernhard Flier, Clemens Paarnagel und Florian Oberhammer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.